ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, der würde dazu führen, dass unser ganzer Stoffwechsel nicht mehr aktiv ist. Ja, also der Wärmehaushalt würde nicht funktionieren, unser Darm würde nicht funktionieren, das Herz würde nicht richtig schlagen und beim Denken wäre es mal ganz schlecht. Also es gibt fast kein Organ, was nicht durch Schilddrüsenhormone beeinflusst ist.
Und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und begrüße Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld auf meinem Bildschirm. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch.
Ich würde sagen, mit meiner Schilddrüse ist jetzt alles okay. Ich hoffe, dass das auch noch nach dem Talk so ist.
Mein Plan ist nicht, Ihre Schilddrüse krank zu reden. Also ich denke, das werden wir vermeiden können.
Sehr gut. Ja, wir wollen über Funktion bzw. Fehlfunktion unserer Schilddrüse sprechen und die klassischen Schilddrüsenerkrankungen, ne? Über Unterfunktion, Überfunktion, Hashimoto, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Vorab, bevor wir das tun, zur Orientierung, wo haben wir denn überhaupt unsere Schilddrüse? Also wo sitzt sie und wie sieht die so aus?
Ja, die Schilddrüse, die ist ungefähr so Walnuss groß und die liegt über der Luftröhre und zwar ziemlich direkt über dem Brustbein. Also das, wenn die Schilddrüse vergrößert ist, kann man sie gut tasten. Die normalgroße Schilddrüse, die wird der Laie vielleicht nicht gut tasten können. Und die Form ist so ein bisschen schmetterlingsförmig. Also links und rechts sind die Flügel sozusagen neben der Luftröhre gelegen.
Ja, und die ist auch wichtig, die Schilddrüse, oder könnten wir auch auf die im Zweifel verzichten?
Ja, verzichten können wir darauf gar nicht, weil dann könnten wir nicht leben. Also es ist ein lebenswichtiges Organ. Die Schilddrüsenhormone sind für ganz viele Prozesse im Körper wichtig.
Okay, also was zum Beispiel?
Also ein Mangel an Schilddrüsenhormonen, der würde dazu führen, dass unser ganzer Stoffwechsel nicht mehr aktiv ist. Ja, also der Wärmehaushalt würde nicht funktionieren, unser Darm würde nicht funktionieren, das Herz würde nicht richtig schlagen und beim Denken wäre es mal ganz schlecht. Also es gibt fast kein Organ, was nicht durch Schilddrüsenhormone beeinflusst ist.
Ja, und wie genau beeinflusst dann die Schilddrüse all das, was Sie jetzt angesprochen haben? Also sendet sie Signale? Sind das Prozesse im Körper? Also ist ja erstaunlich, dass so ein kleines Teil in unserem Körper so viel Einfluss hat, ne?
Ja, die Schilddrüse produziert Hormone und das macht sie auf Veranlassung der Hirnanhangsdrüse. Das ist ein ganz kleines Organ im Gehirn oder was am Gehirn dranhängt, was ein Hormon ausschüttet, das heißt TSH. Und dieses Hormon stimuliert die Schilddrüse, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Die werden dort produziert und in die Blutbahn freigegeben. Und über die Blutbahn kommen die Schilddrüsenhormone an jede Körperzelle ran. Und in jeder Körperzelle wird dann das Schilddrüsenhormon noch einmal umgewandelt zu dem eigentlich aktiven Schilddrüsenhormon. Das, was die Schilddrüse produziert, heißt T4. Die Zahl 4 kommt daher, dass 4 Jodatome da drin sind. Also Jod ist ganz wichtig für die Schilddrüse. Und in den Zellen, wo dann das Schilddrüsenhormon aktiviert wird, wird ein Jodatom abgespalten. Dann heißt das Ganze T3. Und dieses T3 ist dann das eigentlich aktive Schilddrüsenhormon, was in den Körperzellen wirkt.
Und wenn das alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann merke ich das auch aktiv oder ist das eher ein versteckter Prozess?
Das kann ein langsam ablaufender Prozess sein, das kann aber auch mal ein etwas schneller ablaufender Prozess sein. Wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann bekommt man Symptome von den Organen, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, also vom Darm her Verstopfung. Man fängt an zu frieren, man merkt, dass man gar nicht richtig mehr denken kann, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Man wird auch zunehmend müder, das Schlafbedürfnis wird immer höher, die Leute schlafen also immer mehr bis 16, 17 Stunden am Tag, werden kaum noch richtig wach und sind also kaum noch aktiv. Der Pulsschlag wird langsam, also man bekommt einen viel zu langsamen Pulsschlag. Die Körperfunktionen werden runtergefahren und Haarausfall kann auftreten. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Symptome. Manchmal ist die Psyche auch mit betroffen. Die Leute können eine ganz depressive Stimmung bekommen, man wird weinerlich. Das sind so die typischen Symptome, die bei der Schilddrüsenunterfunktion auftreten. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil. Die Schilddrüse kann zu viel Hormone produzieren. Dann bekommt man vom Darm zum Beispiel eine Neigung zu immer häufigerem Stuhlgang oder man bekommt sogar Durchfall. Das Gehirn ist auch beeinträchtigt. Man wird eher unruhig, nervös, wird hektisch, kann sich auch nicht mehr konzentrieren, weil die Gedanken so fliegen. Die Hände werden zittrig, also man kann den Kugelschreiber kaum noch halten. Die Muskulatur wird ein bisschen schwach. Wenn die Patienten sagen, dass sie zum Beispiel paar Treppen steigen müssen, dann geht das irgendwie nach 2, 3 Etagen, versagt dann so die Oberschenkelmuskulatur. Das Herz wird ganz schnell, man kriegt also so einen rasenden Puls und kann dann auch Luftnot kriegen, weil das Herz so schnell schlägt. Und insgesamt ist die Leistungsfähigkeit deutlich vermindert. Auch bei der Überfunktion kann Haarausfall auftreten, also auch das ist ein Begleitsymptom. Und Gewichtsabnahme ist ganz typisch bei gutem Appetit. Also die Leute haben einen Wahnsinnsappetit, die können ganz viel essen und nehmen trotzdem Gewichts ab. Das würden wir uns natürlich alle wünschen im täglichen Leben, aber das ist ja keine gesunde Situation.
Ja. Und das kommt dann auch alles schlagartig oder ist das auch eher so ein langsamer, schleichender Prozess?
Ja, es gibt zwei Formen der Überfunktion der Schilddrüse. Das eine ist ein Morbus Basedow, das ist eine Autoimmunkrankheit. Da beginnt die Überfunktion ziemlich schlagartig. Innerhalb von wenigen Tagen sind die Symptome da und das bemerkt der Patient schnell. Und die zweite Form der Überfunktion, die wir so in Deutschland hier im Wesentlichen haben, das sind sogenannte heiße Knoten. Das sind Knoten an der Schilddrüse, also Gewebsvermehrungen, die eine vermehrte Schilddrüsenhormonproduktion machen. Und das kann sich über Jahre ganz langsam entwickeln. Das heißt, die Knoten werden größer, die werden immer ein bisschen aktiver, sodass immer etwas mehr Überfunktion entsteht. Und das kann über einen längeren Zeitraum gehen. Das bemerkt der Patient vielleicht so gar nicht so richtig. Es beginnt vielleicht mit Schlafstörungen, man kann nicht mehr so gut schlafen. Bis das dann die richtige Überfunktion mit den vollen Zeichen hat, kann es wirklich sehr lange dauern. In der Regel sollte man im Idealfall das vorher erkennen, bevor der Patient dann so krank ist. Bei Morbus Basedow hat man keine Chance, das vorher zu erkennen. Das bekommt plötzlich und dann stellt sich in der Regel der Patient oder die Patientin mit den Symptomen beim Arzt vor.
Und sollte ich schon stutzig werden, wenn ich müde bin und auf dem Klo sitze und irgendwas Ungewöhnliches bemerke? Oder ab wann sollte man unruhig werden?
Ja, also wir empfehlen eigentlich, wenn mindestens 2 bis 3 von diesen Symptomen auftreten. Also Müdigkeit ist ja etwas, was haben wir alle bei uns. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, wir sind alle irgendwie erschöpft und jeder wird sagen, ach, ich bin so müde und eigentlich kann ich gar nicht mehr. Ja, das sind ja so allgemeine Symptome, die sind nicht spezifisch. Wenn jetzt andere Symptome dazukommen, wenn jetzt Verstopfung dazukommt und ein Patient oder eine Patientin sagt, oh, ich friere total, ich brauche irgendwie 3 Decken, dann ist das schon ein Grund, dass man sagt, vielleicht mal eine Überprüfung der Schilddrüsenfunktion durchführen zu lassen. Und das kann auch im Alter so sein. Also da geht es auch oft schleichend, ja. Da muss man dann vielleicht so ein bisschen gucken, wenn der Großvater oder die Großmutter überhaupt nicht mehr aktiv ist, nur noch im Stuhl sitzt und wirklich ständig friert, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, über den Hausarzt das Schilddrüsenhormon messen zu lassen. Oder besser noch das Regelhormon, das ist der TSH-Wert.
Also wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe zum Gesundheitscheck, dann sage ich einmal bitte Schilddrüse prüfen und dann, wie läuft das dann?
Ja, das kann man im Blut untersuchen, das wird ja sowieso, Blutbild und so weiter wird ja sowieso gemacht, Leberwerte, Nierenwerte und es braucht eigentlich nur einen einzigen Wert, der heißt es der TSH-Wert. Das ist dieses Regelhormon der Hirnanhangsdrüse. Wenn wir zu viel Schilddrüsen im Blut haben, dann geht der TSH-Wert runter, weil die Hirnanhangsdrüse ja merkt, es ist genug Hormone im Körper, ich brauche die Schilddrüse gar nicht antreiben, so dann sinkt dieser Wert. Und wenn wir eine Unterfunktion haben, dann versucht die Hirnanhangsdrüse, die Schilddrüse anzutreiben, produziert also mehr TSH und dann ist der TSH-Wert erhöht. Und wenn der TSH-Wert normal ist, dann ist eigentlich die Schilddrüsenfunktion in Ordnung.
Und Ihre Empfehlung, ab welchem Alter man das auf jeden Fall mal checken lassen sollte, gibt es da eine Faustregel?
Na, es ist ja so, wenn Sie ab 35 kann man, glaube ich, die ersten Checks wahrnehmen. Wenn eine familiäre Belastung ist, würde ich das auf jeden Fall sagen. Ansonsten ist es eher so, dass ab 50, 60 das wirklich sinnvoll ist, dass man das regelmäßig mitkontrolliert.
Ja, also regelmäßig zum Arzt gehen ist schon mal wichtig. Und wer sich dann auch noch regelmäßig durchchecken lässt und auch die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, der bekommt auch noch Geld dafür. Ich rede da vom Bonusprogramm der Heimatkrankenkasse. Eine Maßnahme reicht da schon aus, um einen Bonus zu bekommen. Für einen Gesundheitscheck-up gibt's Geld. Wenn ihr im Fitnessstudio angemeldet seid, gibt's Geld. Teilnehmen können alle Versicherten der Heimatkrankenkasse ab einem Alter von 16. Für mitversicherte Kinder von 1 bis 15 Jahren gibt's wiederum ein spezielles Kinderbonusprogramm. Aber Herr Dr. Feldkamp, wie ist das denn eigentlich so von der Altersstruktur beim Thema Schilddrüse beziehungsweise Probleme mit der Schilddrüse? Trifft das jetzt eher die Älteren oder kann mich das auch mit Mitte 30 schon einholen?
Ja, leider kann sie das auch schon mit Mitte 30 einholen, ja. Es ist aber häufiger in höherem Lebensalter. Schilddrüsenkrankheiten sind relativ häufig, oder Schilddrüsenveränderungen, will ich das mal nennen, mit zunehmendem Lebensalter. So ab 60 haben wir ganz viele Menschen, die Schilddrüsenknoten und Zysten an der Schilddrüse haben. Bei über 80-Jährigen haben wir das fast in 70-80%, ja. Und in der jüngeren Bevölkerung, in der berufstätigen Bevölkerung, leiden ungefähr 25% der Menschen an Schilddrüsenknoten. Das ist also auch relativ häufig, aber das macht nicht immer krank. Also deshalb, wenn ich sage, die leiden daran, dann stimmt das nicht immer, sondern die haben Schilddrüsenknoten. Das ist auch nicht immer etwas, was man behandeln muss. Liegt in Deutschland daran, dass wir nicht gut mit Jod versorgt sind. Früher, und das sind eben die älteren Menschen, da war die Jodversorgung sehr schlecht. Die wurde dann so bis Anfang der 2000er Jahre deutlich besser, weil wir dafür gesorgt haben, dass das Speisesalz jodiert wird. Ich bin mit im Arbeitskreis Jodmangel. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Und leider ist es so, in den letzten 10, 15 Jahren nimmt die Jodversorgung wieder deutlich ab. Und die neuesten Daten, die das Robert-Koch-Institut für Deutschland erhoben hat, zeigen, dass wir wieder ein Jodmangelland sind. Das heißt, auch die Jugendlichen und Kinder, die jetzt aufwachsen, haben wieder Jodmangel. Und es ist zu befürchten, dass die wieder vermehrt Schilddrüsenknoten und Veränderungen an der Schilddrüse entwickeln werden.
Also ist Jod schuld daran, wenn ich, dass ich irgendwie eine Fehl- oder eine Unterfunktion der Schilddrüse habe? Oder wie verstehe ich das jetzt?
Also Jodmangel führt im Wesentlichen zu Vergrößerungen der Schilddrüse, weil die Schilddrüse versucht, durch eine Vergrößerung des Organs mehr Jod aus dem Blut rauszufischen sozusagen. Und bei diesem Vergrößerungsprozess entstehen oft falsche Zellen, dann bilden sich Knoten, also Gewebsvermehrungen, die sind in der Regel gutartig. Und ein Teil dieser Gewebsvermehrung kann sich im Laufe der Jahre dann zu heißen Knoten entwickeln, also diese Überfunktion. Insofern ist es eine gute Jodversorgung auf jeden Fall wichtig, dass die Schilddrüse gesund bleibt. In Ländern, wo eine exzessive Jodversorgung besteht, das gibt es hier in Europa eigentlich gar nicht, das gibt es aber Regionen in China, da kann sich eine Unterfunktion entwickeln, wenn man also viel zu viel Jod hat. Ja, da sprechen wir also von 5- bis 10-facher Menge, was wir so in der Nahrung haben.
Ja, ich kenne es jetzt beim Salzkaufen im Supermarkt, dann steht da ja extra drauf mit Jod. Da soll ich dann darauf achten, dass es immer auch Jod dabei ist und dann geht es mir gut, oder?
Ja, genau, darauf sollten Sie achten. Also das erfreulicherweise tut das der Großteil der Bevölkerung. Im Maximum waren das 80%, das hat jetzt so ein ganz bisschen abgenommen, vielleicht so auf 75%, also die meisten tun das. Aber unser Problem ist, dass die Lebensmittelindustrie nicht mehr so viel Jodsalz verwendet. Also das, was Sie sozusagen selber salzen, reicht eigentlich nicht aus, um den Jodbedarf zu decken. Also tun Sie vielleicht auf Ihr Frühstücksei ein bisschen in Nudelwasser oder so. Und das war es ja dann auch mehr oder minder. Und den Rest kauft man sich vielleicht Fertigprodukte. Unser Ziel ist eigentlich, dass die Bäcker und in Fertigprodukten jodiertes Speisesalz verwendet wird. Das Problem an der Geschichte ist, dass die international tätigen Lebensmittelhersteller zunehmend Produkte produzieren, die sie auf der ganzen Welt gleichzeitig sozusagen verkaufen können. Und wenn wir in Deutschland Jod zusetzen und sie wollen das gleiche Produkt in den USA verkaufen, wo ausreichend Jod in der Nahrung vorhanden ist, und dort wird gesetzlich gesagt, es soll kein Jod mehr zusätzlich kommen, dann wird der Lebensmittelproduzent das nicht mehr dort verkaufen können. Und sagt, muss dann sozusagen zwei Produkte herstellen, einmal mit und einmal ohne jodiertem Speisesalz. Und weil heute total auf die Kosten geachtet wird, auf den letzten Cent, sagt sich der Lebensmittelhersteller dann eben ohne jodiertes Speisesalz, kann ich das gleiche auf der ganzen Welt verkaufen. Und das führt tatsächlich dazu, dass bei uns jetzt weniger jodiertes Speisesalz verkauft wird. Und ja, ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich nicht so viel Salz konsumieren sollen. Ja, Salz ist ja für den Bluthochdruck nicht gut oder auch sonst für die Gesundheit. Und auch die europäischen Gesundheitsbehörden empfehlen eine Reduzierung der Salzmenge. Dem stimme ich auch zu. Aber wenn wir noch weniger Salz konsumieren, verwenden wir auch noch weniger jodiertes Speisesalz. Eines der Möglichkeiten, das zu verändern, ist, dass wir die Menge des Jods in dem jodierten Speisesalz erhöhen.
Kann ich denn jetzt selbst auch überprüfen, ob ich genug Jod esse? Kann ich das nur beim Arzt machen oder sagen Sie als Faustregel, immer einen Löffel mehr Jodsalz ins Kochwasser? Also was kann man jetzt als Hilfestellung geben, um irgendwie aktiv was für seine Schilddrüse zu tun?
Also das im Grunde ist das, was Sie tun können, die Verwendung von jodiertem Speisesalz und Konsum von Lebensmitteln, die Jod enthalten. Das sind insbesondere Fische, Seefische, aber auch im Sushi, in Algen kann eben Jod drin sein. Das ist grundsätzlich erstmal gesund. Mehr können Sie aber nicht tun und Sie können das auch nicht messen lassen. Man kann zwar im Urin messen, wie viel Jod man ausscheidet, aber das ist völlig davon abhängig, was Sie an dem Tag gerade sozusagen an Jod gegessen haben. Und das macht keinen Sinn. Die Jodausscheidung wird benutzt, um in einer Bevölkerung nachzugucken, ob die gesamte Bevölkerung sozusagen gut oder schlecht versorgt ist. Weil man zehntausende Menschen misst und dann hat man einen Durchschnittswert. Den kann man verwenden. So macht das auch das Robert-Koch-Institut. Aber man kann dann nicht für sich überprüfen, ob seine Jodversorgung gerade gut oder schlecht ist.
Okay. Ja. Und wie viel Fisch soll ich denn essen? Einmal die Woche, zweimal die Woche?
Also ein- bis zweimal die Woche ist gut, Seefisch und jodiertes Speisesalz. Damit liegt man schon einigermaßen auf der guten Seite.
Aber so wie das jetzt bei Ihnen klingt, heißt das ja, kurz oder lang kann ich ja, also ich kann mich bemühen, dass es meiner Schilddrüse gut geht, aber langfristig gesehen werde ich irgendein Problem damit bekommen, oder?
Wenn nicht wir es schaffen, jetzt in der nächsten Zeit zusammen mit den Gesundheitsbehörden die Jodierung im Speisesalz wieder weiter zu verbessern. Dass wir wieder da liegen, wo wir Anfang der 2000er Jahre gelegen haben. Und da hat man zum Beispiel, das war ja auch kurz nach der Wende, in der DDR hatte man eine deutliche Verbesserung der Jodversorgung nochmal gemacht, kurz vor der Wende. Und da haben die zum Beispiel gesehen, dass die Schilddrüsenkrankheiten bei Kindern ganz erheblich rückläufig waren, ja. Aber das hat sich alles wieder verschlechtert. Und wir müssen wieder dahin kommen, das zu verbessern.
Ja, wenn ich jetzt eine Über- oder eine Unterfunktion habe, beispielsweise, dann kann ich die ja irgendwie therapieren oder behandeln. Gibt es dann Tabletten, gibt es dann Tropfen oder wie sieht dann sowas aus?
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kann man das Schilddrüsenhormon einnehmen. Das kann man herstellen und das gibt es als Tablette. Braucht man auch nur einmal am Tag einnehmen und damit kann man eigentlich das voll ausgleichen. Man muss natürlich, wenn man eine Unterfunktion am Anfang hat, schauen, wie viel braucht der Patient oder die Patientin und muss das langsam die Dosis anpassen, bis man sozusagen an der richtigen Dosis ist. Und bei der Überfunktion ist es so, da haben wir auch Tabletten, die Schilddrüsenproduktion blockieren, sodass man die Überfunktion behandeln kann. Das machen wir zum Beispiel bei dieser Autoimmunkrankheit, die heißt Morbus Basedow, über 1 bis 2 Jahre. Und dann gibt es eine gewisse Chance, dass die Krankheit von selber heilt. Wenn die Krankheit nicht ausheilt oder bei heißen Knoten, die eine Überfunktion machen, dann gibt es andere Therapieverfahren. Das ist die Operation von solchen Knoten oder der Schilddrüse oder eine Radiotherapie. Damit kann man das auch entfernen. Und ein neues Verfahren, was wir in Zukunft auch anbieten werden, ist für einige spezielle Indikationen, also bei bestimmten Patienten, eine Thermoablation. Da führen wir eine Radiofrequenzsonde in die Schilddrüse, die dann die Knoten sozusagen erhitzt und damit das Gewebe zum Untergang bringt. Und damit kann man auch Schilddrüsenknoten verkleinern oder eine Überfunktion behandeln.
Aber wenn wir jetzt über Knoten oder beispielsweise auch über Schilddrüsenkrebs sprechen, ist dann alles der Grund die Unterversorgung mit Jod? Oder gut, kann natürlich auch erblich bedingt sein, eine Krebserkrankung, ist es bei Knoten auch? Oder?
Also Knoten kommen zum Teil familiär gehäuft vor. Es gibt Familien, da hat fast jeder Knoten an der Schilddrüse. Trotzdem ist der Jodmangel der Hauptpunkt in Deutschland. Schilddrüsenkrebs ist selten. Insgesamt haben in Deutschland die letzten Daten, die wir haben vom Robert-Koch-Institut, zeigen, dass etwa 8.000 bis 9.000 Patienten überhaupt in Deutschland Schilddrüsenkrebs pro Jahr kriegen. Das ist relativ wenig und die Prognose beim Schilddrüsenkrebs ist total gut. Also nach 5 Jahren leben weit über 90% aller Menschen, die Schilddrüsenkrebs haben. Ja. Und die meisten Krebsarten sind wirklich so gutartig, dass wir sie komplett heilen können. Das hat aber mit Jodmangel nichts zu tun, die Entwicklung von Schilddrüsenkrebs. Die ist davon unabhängig.
Ja. Und so einen Knoten spüre ich dann auch?
Nee, eigentlich nicht. Also erst wenn der sehr groß wird, dann können Sie vielleicht mal Schluckstörungen haben. Aber da reden wir schon von Knoten, die so ab 3 Zentimeter groß sind etwa. Also schon eine dicke Murmel. Und manchmal sieht man das halt auch. Ja, wenn Sie den... Sie haben jetzt einen Rollkragenpullover an, wo wir miteinander sprechen, da ist das natürlich schwer zu sehen, aber wenn man sich vor den Spiegel stellt, und zum Beispiel einen Schluck Wasser in den Mund nimmt, dann sieht man unterhalb des Kehlkopfs manchmal die Schilddrüse rauf und runter springen, dieses kleine schmetterlingsförmige Organ. Und wenn da ein Knoten drin steckt, dann sieht man da manchmal so eine kleine Kugel, die da auf und runter rutscht. Das kann man sozusagen selber mal testen. Und ansonsten spürt man das eigentlich gar nicht. Das wird eigentlich erst entdeckt, wenn der Doktor einen Ultraschall macht an der Schilddrüse. Also Schilddrüsenknoten können lange, lange unentdeckt bleiben. Man muss aber nicht unbedingt bei jedem Menschen nach einem Schilddrüsenknoten suchen. Wenn er keine Beschwerden hat, ist das auch erstmal nicht notwendig.
Wenn ich jetzt regelmäßig zum Arzt gehe und eine Kontrolluntersuchung mache, kann ich davon ausgehen, dass meine Schilddrüsenwerte einfach mit überprüft werden? Oder muss ich sowas explizit auch beim Arzt sagen, check das einmal bitte?
Nee, das müssen Sie schon, insbesondere wenn man jünger ist, beim Arzt sagen. Das ist nicht in der Routine mit drin, auch nicht bei den Routineuntersuchungen. Deshalb muss man vielleicht darauf hinweisen. Das sollte man insbesondere dann tun, wenn jemand zum Beispiel in der Familie Schilddrüsenkrankheiten hat. Ja, wenn da drei Operierte in der Schilddrüse sind, in der Familie sind, dann macht das schon mal Sinn, dass man vielleicht dem Hausarzt darauf aufmerksam macht und sagt, kannst du da vielleicht mal nachgucken. Aber wie gesagt, die Funktionsstörung, die geht nicht immer nur mit den Knoten einher. Also man kann Knoten haben ohne Funktionsstörung und dann ist im Blut alles in Ordnung. Das erleben wir manchmal, dass Patienten sehr enttäuscht sind, wenn sie zu uns kommen zu einer Untersuchung und wir sagen, finden plötzlich 10 Knoten an der Schilddrüse. Und dann sagt uns der Patient oder die Patientin, ich gehe aber seit 20 Jahren zum Arzt und jedes Jahr wird der Schilddrüsenwert gemessen und ist immer alles in Ordnung. Ja, dann sind die ein bisschen enttäuscht, sozusagen, dass das nicht entdeckt worden ist. Das kann man dann tatsächlich nur durch die Ultraschalluntersuchung entdecken.
Nochmal zurück zum Thema Jod, beschäftigt mich jetzt noch, aber wenn Sie ja von einem Jodmangel in Deutschland sprechen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen ja eher eine Unterfunktion haben werden. Eine Überfunktion kommt wahrscheinlich dann eher selten vor, oder?
Eine Überfunktion ist etwas seltener als die Unterfunktion der Schilddrüse, aber der Jodmangel ist in Deutschland nicht so ausgeprägt, dass die Schilddrüse nicht arbeitet. Also es reicht immer irgendwie, dass die Schilddrüse genug Schilddrüsenhormone noch produziert, allerdings mit der Folge, dass sie sich vergrößert und sich Knoten entwickeln. Also der Jodmangel ist hier nicht die Ursache für eine Unterfunktion der Schilddrüse. Die Hauptursache für eine Unterfunktion der Schilddrüse ist eine Autoimmunkrankheit, die heißt Hashimoto-Thyreoiditis. Ja, das ist auch etwas, was in Familien gehäuft vorkommt. Frauen sind 10-mal häufiger betroffen als Männer. Warum das so ist, wissen wir nicht genau. Es hat sicherlich auch was mit den Östrogenen zu tun. Und das ist eigentlich, wenn jemand im Erwachsenenalter mit einer Unterfunktion kommt, ist das fast zu 100% eine Hashimoto-Thyreoiditis.
Was heißt, also Hashimoto habe ich jetzt besonders bei Corona-Impfen dann auch in der jüngsten Vergangenheit oft gehört, weil es hieß, dass die bevorzugt irgendwie sich impfen lassen können oder sollten. Was verbirgt sich dahinter? Hinter Hashimoto.
Also das ist eine Autoimmunstörung. Autoimmunerkrankungen sind ja immer dadurch gekennzeichnet, dass der Körper körpereigene Strukturen nicht mehr als körpereigen erkennt und sein Immunsystem gegen die eigenen Körperstrukturen richtet. Ich glaube, das klassischste und eindrücklichste Beispiel ist vielleicht Typ-1-Diabetes. Das sind in der Regel Kinder und Jugendliche, die haben plötzlich einen völligen Ausfall der Inselzellen, das sind die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse und die funktionieren dann einfach nicht mehr, Insulin fehlt und die Kinder werden und Jugendlichen werden total schwer krank, weil sie ganz schwer zuckerkrank sind und sie müssen quasi den Rest des Lebens Insulin spritzen, ja, bei der Zuckerkrankheit. Und das gibt's eben auch in der Schilddrüse, da richtet sich das Immunsystem gegen die Schilddrüsenzellen und die Schilddrüsenzellen können nicht mehr richtig Schilddrüsenhormon produzieren und die Folge ist dann die Unterfunktion.
Ja, mehr zum Thema Hashimoto findet ihr auch auf fitmacher.de. Da haben wir auch ein Video für euch zu dem Thema produziert mit Ihnen, ne, als Experte, Herr Dr. Feldkamp. Ja, bei all dem, was Sie jetzt am Anfang aufgezählt haben, wie wichtig doch unsere Schilddrüse ist, habe ich jetzt so grundsätzlich das Bedürfnis, mehr für meine Schilddrüse zu tun, also sie noch besser zu pflegen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen frustriert, dass ich außer irgendwie ein bisschen mehr Salz essen jetzt gar nicht so viel tun kann, ne?
Ich denke, das macht manchmal vielleicht Sinn, nachzugucken, wie die Schilddrüsenfunktion ist, wenn man sich nicht gut fühlt. Und es sind mehrere andere Betroffene in der Familie, weil das wirklich oft familiär gehäuft vorkommt. Ansonsten braucht man irgendwie nichts vorbeugen. Man kann nichts Vorbeugendes tun, man kriegt es oder man kriegt es nicht. Und dann braucht man sozusagen aber erstmal nichts tun. Wenn man Pech hat, dann bekommt man die Zeichen der Unterfunktion, die wir ja vorhin miteinander besprochen haben. Und dann sollte ich zum Arzt gehen. Und wenn dann die Unterfunktion nachgewiesen ist, ist es fast immer diese Hashimoto-Krankheit.
Ja, ich finde es dann immer schwierig, sich selbst zu reflektieren, von wegen, wie Sie es ja auch gesagt haben, ne? Man ist aktuell müde, das ist eine Jahreszeit, die jetzt auch nicht gerade lebensbejahend ist, denn die äußeren Einflüsse sind auch nicht gerade, dass die Leute Hurra schreien, dann bin ich müde, habe vielleicht mal irgendwie schlecht gegessen und mit der Dauung Probleme, ich werde älter, mir fallen die Haare aus, da dann sofort zu sagen, ja okay, das ist bestimmt meine Schilddrüse, ich glaube, da fällt es schwer manchmal selbst irgendwie, ja, sich gut zu interpretieren.
Das ist richtig, aber ich denke, man muss gucken, ist das immer so? Ja, also jeder hat einen schlechten Tag, da geht man zur Arbeit und man weiß gar nicht, warum man schlecht gelaunt ist und das wird auch den ganzen Tag nicht besser. Und da gibt es andere Tage, da ist man ganz euphorisch und alles ist gut. Wenn es diese Wechsel gibt, ist das noch weitgehend, denke ich, normaler Alltag, und normales Leben. Aber wenn das jeden Tag so ist, ja, dann denke ich, sollte man vielleicht doch den Arzt aufsuchen und sagen, irgendwas stimmt da nicht, wir müssen mal nachgucken.
Und das Gute, das Positive daran ist ja bei einer Unter- oder Überfunktion, es kann ja behandelt werden, es ist ja nichts, was ja, mich sehr stark beeinflussen wird.
Genau, nein, das ist in der Regel nichts Lebensgefährliches. Das Einzige, was wirklich mal problematisch werden kann, wenn man eine Überfunktion hat, die nicht behandelt ist, kann man Herzrhythmusstörungen kriegen, Vorhofflimmern zum Beispiel. Und Vorhofflimmern kann zu Schlaganfallen führen. Also deshalb ist es, wenn man so eine Funktionsstörung hat, auch wichtig, dass man sie behandelt. Ja, und da sollte man nicht, ich habe schon Patienten gehabt, die gesagt haben, na, dann vertraue ich mal den Heilkräften der Natur und warte mal ab. Das hat sonst bei mir auch funktioniert, ja. Das kann schon mal arg schlecht enden. Also man sollte dann schon die Behandlung in Anspruch nehmen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, die Schilddrüse wäre das Gaspedal des Körpers. Würden Sie dem so zustimmen?
Ja, es ist so, wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, wird das Gas zurückgenommen und wir verlangsamen mit allem, was wir haben am Körper, vom Denken bis zur Verdauung und zum Herzschlag. Und wenn man eine Überfunktion hat, wird das Gaspedal getreten und wir sind völlig aufgedreht, unkonzentriert, hektisch und das fällt auch eigentlich der Umwelt auf dann. Ich habe schon Patienten gehabt, die mir gesagt haben, dass der Chef gesagt hat, geh mal zum Arzt, du bist ja unerträglich geworden, ja, so ein hektischer Typ. Und dann war tatsächlich eine Schilddrüsenüberfunktion dabei.
Also, wir halten fest. Im Supermarkt darauf achten, dass auf dem Salz Jod steht. Zweimal die Woche Fisch essen, wäre auch noch ganz gut. Das sind die Basics, die wir tun können, um unserer Schilddrüse einen Gefallen zu tun. Und wie wichtig die Schilddrüse für unseren Körper ist, das haben wir in dieser Folge geklärt. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind, Herr Dr. Feldkamp.
Alles klar, Herr Teichler, danke Ihnen.
In diesem Sinne, bleiben Sie mir gesund.
Bleiben Sie auch gesund.
Und pflegen Sie Ihre Schilddrüse, ne?
Ja, machen wir. Also, alles Gute.
Tschüss.